Die Flüchtlingsdebatte in Europa beginnt an der Grenze zu Europa. Da nehmen wir sie wahr, die Politik, die Medien, die Menschen nehmen wahr, dass da Flüchtlinge sind und dann wissen wir ungefähr, was hier passiert. Man weiß eigentlich sehr wenig, was vorher passiert. Was passiert zu Hause und was passiert unterwegs. Und das habe ich versucht, in meinem Buch auch darzustellen, mit so typischen Flüchtlingsgeschichten. Was diese Leute alles durchgemacht haben, wenn jemand durch Libyen gekommen ist, ein Afrikaner aus der Subsahara, der ist mit großer Wahrscheinlichkeit verprügelt, als Geisel genommen worden, musste Lösegeld zahlen oder seine Familie musste Lösegeld zahlen, gemartert worden, wenn er nicht zahlen konnte, ist er zum Sklaven geworden. Frauen werden quasi routinemäßig vergewaltigt. Es gibt auch Frauen, die, bevor sie aufbrechen, sich eine 3-Monats-Spritze geben lassen, weil sie hoffen, dass sie dann wenigstens nicht schwanger werden von ihrem Vergewaltiger. Aber ich habe immer wieder, wenn ich afrikanische Frauen interviewt habe, die in Europa sind, die mir also erzählt haben, wann sie ungefähr gekommen sind und wie lange sie wo waren und wie lange sie in Libyen waren und hatten Kinder bei sich, dann war das Alter der Kinder meistens, sozusagen, die müssen in der Zeit der Flucht entstanden sein, diese Kinder. Also was die Leute alles durchmachen. Und darum sage ich ja immer, die europäische Asylpolitik, die erst an Europas Grenzen beginnt, ist sinnlos, denn wenn ich so viel durchgemacht habe, wenn ich so viel Leid, so viel finanzielle Investitionen, so viel Enttäuschungen hinter mir habe und dann bin ich knapp vorm Ziel wie ein Marathonläufer und dann sagt jemand, jetzt kehrst du aber um, das funktioniert nicht, darum muss das viel, viel früher ansetzen und nur mit Grenzzäunen und mit Grenzschutz kann man den Migrationsdruck nicht verringern. Im Gegenteil, man macht ihn in Wirklichkeit größer, weil dann das Reisen teurer wird, die Schlepper werden teurer, die Methoden werden brutaler und gefährlicher. Man muss also viel, viel früher bei der Migrationsthematik ansetzen, nämlich in den Herkunftsländern und dort einmal an den Push-Faktoren arbeiten.
Not, Elend, Verfolgung, Lebensgefahr. Das sind die klassischen Push-Faktoren, die Menschen an Flucht denken lassen bzw. sie aus ihrer Heimat vertreiben. Pull-Faktoren, also zum Beispiel in einem spezifischen Land vermutete gute Bedingungen für Flüchtende, führen immer wieder zu Maßnahmen, die eben diese Flüchtenden fernhalten sollten, von der US-amerikanischen Grenze oder der Grenze der Europäischen Union. Es gab Verantwortliche, die glaubten, durch hässliche Bilder würden sich Menschen in Not von einer Flucht abschrecken lassen.
Was mich seit langem stört an der ganzen Migrations- und Flüchtlingsdebatte ist, dass es von beiden Seiten schwarz-weiß diskutiert wird. Es ist einfach ein komplexes Problem, dem man nicht gerecht wird, indem man moralisiert auf der einen Seite oder hetzt auf der anderen Seite. Am Beginn eines Exodus stehen immer zuerst die Push-Faktoren. Es gibt also eine Krise, sei es eine politische Krise, die dann dazu führt, dass ich Flüchtling werde, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, Krieg, oder eine wirtschaftliche Krise, die dazu führt, dass ich zum Migranten werde. Aber zuerst sind diese Push-Faktoren. Und wenn dann noch Pull-Faktoren dazukommen, dass man sagt, okay, ich kann zum Beispiel die Sprache des Ziellandes X oder ich habe dort jemanden oder es gibt einen Schlepper, der mir die Möglichkeit gibt, dorthin zu gehen, dann erleichtert und ermöglicht das diese Migration, aber es löst sie nicht aus. Leute, die sich auf den Weg nach Europa machen, haben oft wirklich unglaublich falsche Vorstellungen. Und es ist wirklich so, das ist kein böses Gerücht, dass manche Leute ankommen, vor allem junge, viele aus Afrika, aus Ostafrika und Westafrika, die sagen, okay, und jetzt, wo kann ich arbeiten, wo kann ich studieren, wo kriege ich meine Wohnung, wann habe ich genug Geld, dass ich mir ein Auto kaufen kann. Die glauben also tatsächlich, die Gefahr ist nur die Reise selbst. Aber sobald sie mal in Europa sind, sind alle Probleme gelöst. Und erst dann sehen sie, wie schwierig es ist, hier Fuß zu fassen, dass man hier nicht einfach arbeiten kann, selbst wenn man die Fähigkeiten hat. Man braucht das Diplom, man muss die Sprache können, man muss eine Arbeitserlaubnis haben, man muss überhaupt erst eine Aufenthaltserlaubnis haben und. Und sehr viele, auch gut qualifizierte Leute, landen eigentlich immer im ganz untersten Segment wirtschaftlich und vom Lohn her und bleiben auch wirtschaftlich immer ganz unten. Und erst wenn überhaupt schafft es die zweite Generation aufzusteigen. Das Schwierige ist, und das ist auch mein Leib- und Wiesenthema, wie werden in verschiedenen Kulturen Meinungen gebildet? Und das Stichwort hier ist Vertrauen. Ich muss Vertrauen in eine Quelle haben. Ich muss Vertrauen haben in den, der mir das erzählt. Also eine westliche Regierung, die kommt und eine große Kampagne macht, kommt nicht nach XY-Land, weil dort ist es nicht so toll. Der schenkt kein Mensch Glauben, die lachen sie aus. Es muss also aus der eigenen Community kommen. Dann wirkt es, und wir haben das gesehen bei einer Kampagne, die wir in Ostafrika gemacht haben. Da sind so Testimonials von Leuten, die in Europa sind und erzählt haben, wie es wirklich ist. Das ist angekommen, aber interessanterweise eher bei den Eltern. Und die Kinder gehen dann hinter dem Rücken der Eltern weg, weil sie wie alle Kinder und Jugendlichen der Welt glauben, die Alten wissen nichts und wir wissen es besser und lassen sich verlocken von Versprechungen von Schleppern, von schönen Fotos auf Facebook. Es kommt ja auch noch dazu, dass die Diaspora, viele junge Leute, die hier sind, ja nicht wirklich berichten, wie es ihnen geht, sondern die schicken dann schöne Fotos von, ich weiß nicht, schönen Häusern und Autos. Erstens und zweitens, im Übrigen, selbst wenn ich sage, ich verdiene jeden Tag 20 Euro, dann kommt das jemand, der in Eritrea lebt, als großer Betrag vor. Und sie lassen sich dann von diesen Verlockungen eben verführen. Ich habe bei einer Studie, die ich für das Deutsche Auswärtige Amt gemacht habe, einmal den Spieß umgedreht und wir haben Afrikaner befragt und Afrikanerinnen, die in Deutschland und in Österreich leben, als Asylwerber und Flüchtlinge, und gesagt, was wäre denn eine sinnvolle Rückkehrpolitik? Und die haben da eine ganze Reihe von sehr, sehr vernünftigen Vorschlägen gemacht, die aber alle darauf hinausgelaufen sind, arbeitet nicht mit den Regierungen zusammen, arbeitet mit kleinen Betrieben zusammen, arbeitet zusammen auf der Ebene von Städten und Dörfern, also nicht durch die staatlichen Strukturen, denen sie nicht vertrauen, die korrupt sind, die ineffizient sind, sondern wirklich am Ort des Geschehens, mit den Leuten arbeiten. Wenn man sich mehr mit dieser Gruppe auseinandersetzen würde und nicht ständig über sie entscheiden, sondern auch mit ihnen entscheiden, dann würde man zu klügeren Lösungen kommen.